Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext steht heute im Kolosserbrief des Apostels Paulus, Kapitel 2, Vers 9. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da schreibt der Apostel Paulus: In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit in leiblicher Gestalt. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit in leiblicher Gestalt. Wir werden uns heute Morgen einzig diesem Vers in der Predigt widmen. Das hat den Vorteil, dass wir uns sehr intensiv mit diesem Vers beschäftigen können. Es geht hier um die Fülle Gottes, die in Jesus Christus ist. In ihm, sagt Paulus, wohnt die Fülle Gottes in leiblicher Gestalt. Und um sich diesen Vers wirklich innerlich anzueignen, ist es hilfreich, ihn als Antwort auf drei Fragen zu lesen und zu erläutern und zu hören. Die erste Frage lautet: Was ist mit der Fülle der Gottheit gemeint? Um diese Fülle geht es ja im Bibeltext. Und eine kurze, vorläufige Antwort darauf ist: Die Fülle der Gottheit, das ist die Fülle, die Gott in sich selbst umfasst und mit der er sich dem Menschen in Gemeinschaft schenkt. Die zweite Frage lautet: Wo ist die Fülle Gottes gegenwärtig? Wo ist Gott in seiner Fülle zu finden? Die Antwort lautet: In seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar nur dort. Und dort ganz. Und die dritte Frage lautet: Wie ist die Fülle der Gottheit in Christus da? Und die Antwort darauf lautet kurz: Indem Gott mit seiner Fülle in Christus wohnt. Und genauer, indem Gott in seinem Mensch gewordenen Sohn, Jesus Christus, wohnt. Das zu Anfang als kurzen Überblick über das, was wir jetzt in der Predigt vertiefen wollen. Das Thema der Predigt lautet: In Christus ist Gott in seiner ganzen Fülle für uns da. Zunächst gehe ich auf die Frage nach der Fülle der Gottheit ein. Worum geht es da? Und die Antwort im ersten Predigtpunkt lautet: Es geht um Gott in seiner ganzen Fülle. Die Rede von der Fülle Gottes ist in der Heiligen Schrift nicht so häufig zu finden. Und darum muss man diese Worte sehr sorgfältig lesen. Die Rede davon, dass, ja, hier ist von der Fülle der Gottheit die Rede. Das kann man auf den ersten Blick auf zweifache Weise verstehen, aber nur eine Weise ist richtig. Die Fülle der Gottheit, das kann Das kann die Fülle sein, die Gott gibt. Das könnte man so verstehen, als wenn es eine Fülle gibt, die von Gott kommt und ihr den Menschen zueignet. Und diese Fülle, die Gott dann gibt, die müsste man von Gott selbst unterscheiden. Das wäre dann nicht Gott selbst, sondern es wäre nur seine Gabe. Das ist aus meiner Sicht, so wie ich diesen Vers verstehe, ein falsches, zu kurz gegriffenes Verständnis. Die Fülle der Gottheit versteht man besser als diejenige Fülle, die Gott in sich selber ist, die Gott in sich selber in seinem Wesen umfasst. Das, was Gott in seiner Fülle ausmacht, darum geht es bei dem, was Paulus meint, wenn er von der Fülle der Gottheit spricht. In dieser Fülle Gottes, da sind auch alle seine Eigenschaften mit inbegriffen. Gut, was hat es jetzt mit diesem Ausdruck von der Fülle die Rede? Fülle, also ganz ein bisschen platt gesagt, wir reden vielleicht von einem Glas Wasser, wenn es voll ist, ist es gefüllt bis zum Rand. Jetzt redet Paulus davon, dass es in Gott eine Fülle gibt. Und er will damit zum Ausdruck bringen, dass Gott in sich selbst reich ist, intensiv gefüllt ist mit den allerherrlichsten Eigenschaften und Wesenseigenschaften. In sich selbst ist Gott ein Wesen von allergrößter Herrlichkeit, die ihn würdig macht, dass er von uns angebetet wird. Gottes Fülle, die unermesslich ist, beinhaltet vor allem seine unendliche Größe und seine unendliche Macht. Gottes Fülle beinhaltet seine unvorstellbare Herrlichkeit, die er uns in seiner Liebe, Heiligkeit und Weisheit zeigt. So, um diese ganze Fülle der Gottheit geht es Paulus. Es geht um die Gottheit Gottes. Es geht um das, was Gott im höchsten seines Wesens und im tiefsten seines Herzens ausmacht. Das ist die Fülle Gottes. Und diese Fülle Gottes lässt uns, wenn wir sie sehen und erkennen, sie lässt uns anbetend vor Gott niederfallen und bekennen, der Herr allein ist Gott. Die Fülle Gottes macht uns deutlich, wenn wir sie sehen, dies allein ist Gott. Es kann neben diesem Gott, mit dieser Fülle, kann es keinen anderen Gott geben. Diese Fülle lässt uns von Herzen singen, du allein bist heilig und erfüllt von Liebe. Gott in seiner ganzen Fülle, das ist der dreieinige Gott. Und der dreieinige Gott in seiner ganzen Fülle braucht nichts, weil er in sich selbst die Fülle ist. Er braucht nichts, sondern weil er alles in sich hat, einen unendlichen Reichtum. Gott braucht uns zum Beispiel nicht, damit wir in ihm noch irgendein Vakuum füllen. Sondern dass es uns gibt, ist eine Folge davon, dass Gott ein übersprudelndes Wesen der Liebe hat. Das ist die Fülle Gottes. Sie quillt über in herrlichen Werken. Und dass er uns geschaffen hat, ist ein Ausdruck dieser Fülle Gottes. Weil Gott die Fülle von Liebe ist, hat er diese Welt geschaffen und hat vor allem den Menschen geschaffen zu seinem Bild. Damit der Mensch Gemeinschaft mit Gott habe und sich an der Fülle Gottes erfreue und Gott lobe. Dass jemand Gottes Fülle erfährt, sich daran erfreut und Gott lobt, das geschieht nicht in einer losen Beziehung, sondern in innigster Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist durch die absolute Herrschaft Gottes über unser Leben geprägt. Wenn Gott über uns herrscht, erfahren wir seine Fülle. Diese Gemeinschaft ist mit dem Sündenfall zerbrochen. Der Mensch hat sich seit Adam die Herrschaft über sein Leben selbst angemaßt und darüber ist die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen. Und seitdem ist uns die Fülle und Herrlichkeit Gottes verborgen. Sie ist uns nicht unmittelbar gegeben in einer unmittelbaren Beziehung zu Gott. In der Schöpfung nimmt der Mensch wohl einen Beweis der Fülle Gottes wahr, einen Fingerzeig auf das herrliche Wesen Gottes, kann der Mensch in der Natur, in der Schöpfung erkennen. Er kann dort die Größe Gottes erkennen. Aber durch die Sünde ist der Mensch in seinem inneren Wesen verfinstert. Es ist sein größter, sein stärkster Antrieb, über sein Leben selber zu bestimmen. Der Mensch ist seit der Sünde von Hochmut und um Angst für seine Existenz getrieben. Er macht sich Götzen, er trachtet nach Ruhm und Geld, er füllt sich das Leben an mit Götzen, anstatt dass er die Fülle Gottes sucht und ersehnt. Der Sünder sitzt, indem er sich von dem wahren Gott mit seiner Fülle abgewandt hat, er sitzt einsam und gottverlassen da. Aber er will trotzdem sich und Gott beweisen, dass er ohne Gott leben kann, dass das geht. Mir wird das immer wieder bewusst, auf Feierlichkeiten versucht man ja, dem Ganzen eine Würde zu geben. Man will zum Ausdruck bringen, hier gibt es etwas Schönes, etwas Hohes. Es gibt hier eine Fülle zu feiern. Aber wenn eine Feier nicht auf Gott ausgerichtet ist, so geht es mir jedenfalls, man merkt auf die Dauer, es ist letztlich alles hohl. Es ist hohl, weil die Freude, die man hier zum Ausdruck bringt, die geht ins Nichts. Und irgendwann muss dann der Alkohol herhalten, damit die Feier erträglich bleibt. Weil sie ansonsten, je länger sie dauert, immer hohler und leerer wird. Es sind nicht nur Feierlichkeiten. Der Mensch sucht sich eine Fülle an Konsumgütern und an Unterhaltungsmedien. Er glaubt, dass darin eine Fülle ist, eine Bereicherung des Lebens. Er umgibt sich mit dieser Fülle an Gütern und an Unterhaltungsmedien. Er bestaunt eine Zeit lang die Machwerke seiner Hände. aber mit wahrer Freude erfüllen sie ihn nicht. Er kann in ihnen, in diesen Dingen, mit denen er sich umgibt, mit den Machwerken, mit denen er sich umgibt, er kann in ihnen nicht selig aufgehen, in Lob und Dankbarkeit. Je länger und je mehr er sich damit beschäftigt, mit seinen Machwerken, verzweifelt er. Und dann denkt er in seinem Wahn, ja, ich muss etwas Besseres haben. Ein noch schöneres Haus, ein noch schöneres Auto, dann werde ich glücklich sein. Und er betrügt sich auf diese Weise immer weiter selbst. Nun ist das tatsächlich der Sinn des ewigen Lebens, Gott mit seiner ganzen Fülle zu erfahren. Gott selbst, dadurch wie er ist, erfüllt uns allein ewig mit der tiefsten Freude. Es gibt außerhalb Gottes keine ewige Freude. Es gibt nur die eine wahre Freude, und das ist die Freude an Gott. Und allein die Erfahrung Gottes in seiner ganzen Fülle, die allein befreit dazu, Gott selig und selbstvergessen zu loben. Gut, seit der Schöpfung, auch nach dem Sündenfall, hat sich Gott dem Menschen mit seiner Fülle zugewandt. Nicht immer mit seiner ganzen Fülle, aber er hat sich ihm zugewandt. Nachdem der Mensch in Adam gefallen ist, hat Gott sich Abraham erwählt, aus freier Gnade. Abraham kannte Gott nicht und Gott hat sich ihm vorgestellt und hat ihn zum Glauben berufen. Gott hat sich dem Abraham so gezeigt, dass Abraham erkennen konnte, das ist der wahre Gott. Der ist anders als der Gott, den meine Verwandten verehren und den ich selber verehrt habe. Gott hat mit Abraham ein Bundesverhältnis gestiftet und dieser Bund ist ein Gemeinschaftsverhältnis. Und in diesem Gemeinschaftsverhältnis hat Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen, er wolle ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein. In diesem Bund hat Gott sich seinem Volk offenbart, hat ihnen nicht alles auf einmal offenbart, sondern er hat sich dann in der Geschichte seines Volkes immer mehr zu erkennen gegeben. Gott hat sich seinem Volk mit seiner Fülle immer mehr gezeigt. Und wichtige Eckdaten für Gottes Offenbarung im alten Bund waren einmal das Land Israel, dort hatte Gott seinem Volk versprochen, es zu segnen. Neben dem Land war es das Königtum, das Gott benutzt hat, um sich seinem Volk zu offenbaren. Es war das Priestertum, das Gott benutzt hat, um sich zu offenbaren, das Priestertum mit den Opfern. Und es war das Prophetentum, mit dem Gott sich seinem Volk gezeigt hat. Wir haben das in der Schriftlesung gehört, Hebräer 1, Vers 1, dass Gott vor Zeiten auf vielerlei Weise sich den Vätern, unseren Vätern, offenbart hat. Die konnten was erkennen, erfahren von der Fülle Gottes. Und doch, diese Ordnung im alten Bund galt, bis der eine gekommen ist, auf den alles zulaufen sollte, Jesus Christus. Auf ihn wollte Gott mit seinem alten Bund vorbereiten. Er wollte seinem Volk einen Vorgeschmack geben auf die Herrlichkeit, die er noch bereithielt. Mit Christus hat Gott die alte Ordnung erfüllt und dann überboten. Und so gilt das, was im zweiten Predigtpunkt zum Ausdruck kommt. Nur In Christus ist Gott mit seiner Fülle da. Paulus sagt ja, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit in leiblicher Gestalt. Gott wohnt nur in Christus mit seiner ganzen Fülle. Das ist eine deutliche Aussage. Die ganze Fülle der Gottheit finden wir nicht in der Offenbarung am Sinai. Da ist Gott in Herrlichkeit da. Seine ganze Fülle lässt er uns dort nicht erkennen. Die ganze Fülle der Gottheit ist nur in Christus. Das folgt allein daraus, dass Paulus ja sagt, dass Gott in Christus mit seiner ganzen Fülle gegenwärtig ist, wohnt. Und dann folgt daraus zweierlei. Wenn das so ist, wie Paulus es sagt, dass in Christus Gott mit seiner ganzen Fülle wohnt, folgt daraus zweierlei. Erstens, die vorhergehende Offenbarung, in der sich Gott mit seiner Fülle zeigte, die muss jetzt im Licht seiner Offenbarung in Christus beurteilt und gesehen werden. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Gott mit seiner ganzen Fülle in Christus wohnt, dann ist Christus die letzte, die höchste und die größtmögliche Offenbarung der Fülle Gottes. Das ist nochmal ganz wichtig. Die Offenbarung Gottes in Christus ist die größtmögliche Offenbarung Gottes. Warum? Weil Gott in Christus mit seiner ganzen Fülle wohnt. Das ist nicht nur so, dass Christus besser ist, dass die Fülle in Christus mehr ist im Vergleich zu der Fülle im Alten Bund. Es ist unüberbietbar. Mehr als ganz da zu sein mit der ganzen Fülle geht ja nicht. Paulus deutet im Predigtext darauf hin, er spricht davon, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in Christus wohnt. Das heißt, Gott hat seine Herrlichkeit in Christus nicht bloß einmal aufblitzen lassen, sondern er hat sich in Christus niedergelassen. Der dreieinige Gott hat sich in Christus niedergelassen mit seiner gesamten Fülle und Herrlichkeit. Auf ewig. Seine ganze Fülle, seine ganze Heilsfülle, alles was Gott ist und was Gott hat, hat er in seinen Sohn Jesus Christus hineingelegt. Alles was von Gott zu erbitten, zu ersehnen, alles worüber man sich über Gott freuen kann, ist in Christus. Jetzt stellt sich eine Frage in diesem Zusammenhang. Und ihre Beantwortung ist von Bedeutung, kann man so sagen. Das ist die Frage, hat Gott schon immer mit seiner ganzen Fülle im Sohn gewohnt? Wir bekennen ja, dass Gott seit Ewigkeit dreieinig ist. Und dann stellt sich die Frage, hat Gott schon immer mit seiner ganzen Fülle in seinem Sohn gewohnt? Oder hat er irgendwann mit seiner ganzen Fülle erst Wohnung im Sohn genommen und bleibt dann dort für immer? Ja, es scheint mir, also das ist eine ziemlich schwierige Frage, aber es scheint mir, dass Paulus sehr deutlich sagen will, dass Gott Wohnung genommen hat in seinem Sohn. Paulus schreibt ja, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit und dann kommt es am Schluss in leiblicher Gestalt. Oder wie es häufig übersetzt wird, leibhaftig. Und dieses Wort am Ende des Satzes ist von großer Bedeutung. Das ist letztlich der springende Punkt in diesem Vers. Das ist nicht nur so nachgereicht, das ist wie so ein Stolperstein. Leibhaftig in Christus wohnt Gott leibhaftig. Und die Rede von der leiblichen Gestalt Christi, die bezieht sich auf seine Menschwerdung. Es bezieht sich weiterhin auf alles, was Christus als menschgewordener Sohn Gottes am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns vollbracht hat. In Jesus Christus hat Gott unser Heil bewirkt. Mit seiner ganzen Fülle wohnt Gott in dem Mensch gewordenen Christus. Das heißt, in Jesus Christus ist Gott mit seiner ganzen Macht für uns da. Das heißt, wenn wir das Ausmaß der Macht Gottes verstehen wollen, gibt es ein größeres Werk als das der Erschaffung der Welt. Und dieses größere Werk der Schöpfung Gottes hängt mit seinem Sohn zusammen. Das ist die Begründung einer neuen Welt in dem Leib seines Sohnes. Der Leib des Sohnes, Jesus Christus, ist der Kern der neuen ewigen Schöpfung. In diesem menschlichen Leib von Gottes Sohn ist alles überboten, was es je gegeben hat. In Christus ist Gott mit seiner ganzen Heiligkeit für uns da. Christus ist für uns zur Gerechtigkeit geworden, als er selbst, der ohne Sünde war, für die Sünden seines Volkes gestorben ist. Auch hier wieder, es gab keine heiligere Tat, die es hier gegeben hat, als die, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Nirgendwo sonst scheint die Heiligkeit Gottes in dieser Klarheit auf. Das, was wir im Alten Bund sehen, wo Gott seine Heiligkeit zeigt, das ist ein Schatten von dem, was wir dann in Christus sehen. Jetzt haben wir die Macht Gottes und die Heiligkeit Gottes, die sich auf unüberbietbare Weise in Christus zeigen. Die Liebe Gottes zeigt sich in dem menschgewordenen Christus auch auf unüberbietbare Weise. In Christus ist Gott mit seiner ganzen Liebe für uns da. Gott hat die Welt so sehr geliebt, bis aufs Äußerste geliebt, dass er seinen Sohn für uns hergab. Christus hat uns seine Liebe erwiesen, als er für uns gestorben sind, da waren wir noch Sünder. Und in Christus ist Gott nicht zuletzt mit seiner ganzen Weisheit da. Es ist so, dass kein Mensch von sich aus eine Vorstellung von der Größe dessen hat, was Gott in Christus für uns getan hat. Wir können es nicht erfassen, wie groß das ist, was Gott getan hat. Kein Mensch kommt darauf, dass in dem gekreuzigten, in dem menschgewordenen und auferstandenen Christus Gott mit seiner Weisheit gehandelt hat. Und zwar in der allergrößten Weisheit, in unüberbietbarer Weisheit. Das versteht ein Mensch allein durch den Heiligen Geist, wie Paulus das an einer Stelle sagt. Das, was Gott in Christus offenbart hat, das zu verstehen, braucht es der Leitung des Heiligen Geistes, weil es geht hier in die Tiefen Gottes, in das In das Herz Gottes geht es hier, bei der Offenbarung, bei seiner Offenbarung in Christus. Und in die führt uns Gott durch seinen Geist. Also, Gott ist mit deiner Macht, mit deiner Heiligkeit, Liebe und Weisheit für uns in Christus da. In ihm hat Gott mit seiner ganzen Fülle Wohnung genommen. Dies ist die Antwort auf die Frage, wo Gott mit seiner ganzen Fülle ist. Und mit dieser Frage, wo Gott mit seiner ganzen Fülle ist, hängt auch die Frage zusammen, wie Gott mit seiner ganzen Fülle in Christus ist. Man könnte auch hier noch genauer fragen, wie hat Gott mit seiner ganzen Fülle in Christus denn Wohnung genommen? Wie ist das geschehen? Und hier muss nun noch die Rede von der leiblichen Gestalt Christi ihr volles Gewicht bekommen. Deswegen vertiefe ich das nochmal in einem eigenen Punkt 3. Gott ist mit seiner ganzen Fülle ewig im menschgewordenen Christus für uns da. Ich mache hier noch einmal deutlich, ich will gar nicht groß darüber spekulieren, inwieweit Gott vor der Menschwerdung Christi mit seiner Fülle in seinem Sohn da war. Sicher war er, war der Vater in dem Sohn vor der Menschwerdung mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und sicher ist es so, dass Gott schon immer mit seiner Fülle in seinem Sohn gewohnt hat. Und doch spricht Paulus betont von der Menschwerdung von Gottes Sohn, weil hier etwas Neues ist. Es ist ein großes Geheimnis. Wir bekennen ja durchaus die Eigenschaft Gottes, dass Gott unveränderlich ist. Ja, aber als Christus, als Gottes Sohn Mensch geworden ist, da hat eine Person der Heiligen Dreieinigkeit eine menschliche Natur angenommen. Und nicht nur als Hülle, sondern Christus, Gottes Sohn, ist in seinem Wesen Mensch geworden. Nun sagt Paulus, hier, in diesem Mensch gewordenen Sohn Gottes, da ist die Fülle des dreieinigen Gottes für uns da. Mit der Menschwerdung von Gottes Sohn ist etwas anders geworden in Gott und in der Beziehung der drei göttlichen Personen zueinander. Die Beziehung vom Vater und zum Sohn ist natürlich eine andere jetzt, seitdem der Sohn Mensch ist und Gott natürlich auch. Das heißt, wir können nicht anders, wir müssen von der Herrlichkeit und der Fülle Gottes in Christus so reden, dass wir nie an seinem Tod und an seiner Auferstehung vorbeireden. Das dürfen wir nicht, weil darin, in diesem menschgewordenen Sohn Gottes, da ist die Fülle der Gottheit für uns da. Christus, Gottes Sohn, hat an Weihnachten unsere alte menschliche Natur angenommen, die wir von Adam her haben. Und durch Adams Sünde ist die ganze Nachkommenschaft dem Tod unterworfen worden. Und Christus war als Nachkomme Adams ebenso dem Tod unterworfen, der von Adam her über die ganze Menschheit gekommen ist. Christus war frei von aller Sünde, aber er war nicht frei von den Folgen der Sünde. Christus war sterblich, ein sterblicher Mensch. Als Christus Mensch geworden ist, da war er ein Mensch, der sterben konnte, der die ganze Not an sich erfahren konnte. Und Christus ist ja dafür Mensch geworden, damit er die ganze Not dieser Welt an sich heran lassen könnte in seinem menschlichen Leib, in seiner menschlichen Natur. Es war notwendig, dass Gottes Sohn eine sterbliche Natur annahm, um angreifbar für die Sünde zu werden. Die Sünde sollte sich an ihm vergreifen. Christus konnte versucht werden als Mensch und konnte sich dann in der Versuchung als rein erweisen. Und vor allem konnte Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes für diejenigen eintreten, die unter der Sünde versklavt waren, indem er für sie in den Tod ging. Als Gott seinen Sohn dann vom Tod auferweckte, stand Jesus Christus zu einem neuen menschlichen Leben auf. Also wenn man jetzt versucht, die Auferstehung mit der Menschwerdung zu Weihnachten in Verbindung zu bringen, gibt es eine Verbindung und eine große Veränderung. Als Christus Mensch geworden ist, hat er unsere Natur von Adam her angenommen. Er ist ein Mensch geworden wie wir. Und jetzt ist er durch die Auferstehung ein neuer Mensch geworden, wie es außer ihm im Moment noch keinen weiteren gibt. Durch seinen Sühnetod hindurch ist Christus zu diesem neuen Leben hindurchgedrungen. Und dieses Leben ist neu gegenüber dem Alten, weil es eine neue Qualität hat. Das Leben, das Christus heraufgeführt hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, es ist ein menschliches Leben, das für immer unangreifbar für die Sünde ist. Man kann sich ja vorstellen, was ist der Unterschied zwischen dem Leben, das Christus mit der Auferstehung angenommen hat, was ist der Unterschied zu dem Leben, das Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten? Was ist da der Unterschied? Und die Antwort ist genau hier angesiedelt. Adam und Eva konnten in Sünde fallen. Ihre menschliche Natur war so, sie waren so geschaffen, dass es möglich war, dass sie der Sünde verfielen. Die menschliche Natur, die mit der Auferstehung von Christus offenbar geworden ist, kann nicht in Sünde fallen. Sie ist immun dagegen. Es ist garantiert, dass dieses neue Leben auf Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes leben bleiben wird. Also, was aus dem, was Christus in seinem Leib für uns vollbracht hat, fließen alle Heilsgaben Gottes heraus, die dann am Ende die Herrschaft Gottes über sein Volk herbeiführen in Vollkommenheit. Und im Glauben erfassen wir schon jetzt den ganzen Christus, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle wohnt. Im Glauben warten wir darauf, dass wir das neue Leben empfangen. Wenn ich davon rede, dass Christus in Gott, dass Gott in Christus für uns vollständig da ist, dann soll das nicht zum Ausdruck bringen, dass Gott sich um uns dreht, dass das jetzt menschenzentriert sei, dass Gott sich in Christus für uns gegeben hat, sondern es ist dies gottzentriert, denn in Christus ist Gott für uns da, damit wir in Christus um Gott kreisen. Ich sage das nochmal. In Christus ist Gott für uns da, damit wir in Christus um Gott kreisen. Dazu hat Gott uns in Christus befreit. Und weil Gott mit seiner Fülle in Christus ist, vertrauen wir Christus unser Leben an und beten zu ihm. Weil Gott in Christus leibhaftig wohnt, beten wir zu Christus als zu unserem Herrn. Weil Gott in Christus wohnt, beten wir zu Christus als unserem Herrn und mit ihm zugleich beten wir den Vater und den Heiligen Geist an, den dreieinigen Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, die uns in Christus leibhaftig begegnet. ihm, dem dreieinigen Gott, der sich uns gegeben hat mit seiner ganzen Fülle in Christus, gebühren Lob und Ehre und Anbetung in Ewigkeit. Amen.